es gab Zeiten, da war ich einfach durch. Ich war durch und ich gehe auf die Bühne und denke, was mache ich überhaupt hier? Was mache ich hier? Ich? Mentale Probleme? Auf gar keinen Fall. Ich bin Macher. Ich mache das hier. Guck mal, wie ich das rocke. Guck mal, wie ich einen Step nach dem anderen gehe. Ein Motorhaus-Konzert ohne Texthänger ist kein Motorhaus-Konzert.
Ja.
So, die Leute erwarten von mir eben keine Perfektion. Die erwarten von mir Emotionen. Im Fußball ist genau andersrum. Im Fußball erwarten die Leute von dir Perfektion.
Ja.
Und am besten wie eine Maschine.
Genau, möglichst keine Emotion. Ja. Wenn ich da eine Person erreiche, die danach rausgeht und sagt, fuck, stimmt, ich hole mir jetzt Hilfe, dann ist das alles, was ich erreichen kann mit meiner Musik. Das ist unfassbar schön.
Heute schauen wir in eine Welt, die dem Profifußball in Erfolg, Geld, Ruhm und Erwartungsdruck in nichts nachsteht. Unser Gast? Mo Torres, 36 Jahre alt, kölsche Jung, Musiker. Er begann mit Rap, entwickelte seinen Sound weiter in Richtung Pop mit Rap-Elementen und hat sich mit ehrlichen, persönlichen Texten fest in der deutschen Musikszene etabliert. Leidenschaftlich, hart arbeitend, jahrelang mit voller Energie für seine Musik und die Bühne. Seit 2008 erzählt er in seinen Songs von Alltag, Gesellschaft und immer wieder von mentaler Gesundheit. Seit 2021 folgten 3 Top-10-Alben in 4 Jahren, über 130 Millionen Streams bei Spotify, ausverkaufte Shows, 4000 Menschen im Kölner Palladium. Der Erfolg ist offensichtlich, doch wie so oft steckt hinter dem Rampenlicht auch eine andere Seite. Eine Seite, die Mo nicht verschweigt, sondern offen anspricht. In seinen Liedern, auf der Bühne und heute hier bei uns. Er spricht über Druck, über Gedankenspiralen, Hamsterräder, Perfektionismus und mentale Belastung. Ein Satz von ihm bringt es auf den Punkt und klingt, als könnte er genauso aus dem Fußball stammen. Du bist nur so gut wie deine letzte Platte. Wir können festhalten, Mo steht damit sinnbildlich für den Preis von Leidenschaft in einer leistungsgetriebenen Kultur. Er verkörpert die Ambivalenz moderner HochleisterInnen, den ständigen Balanceakt zwischen Selbstverwirklichung und Selbstüberforderung, zwischen Kreativität und Kontrolle, zwischen Anerkennung, Selbstzweifel und Perfektionismus. Ein Künstler, der zeitweise ohne Pause von Erfolg zu Erfolg jagt, dabei Grenzen überschreitet und zugleich seine inneren Kämpfe sichtbar macht und zeigt, Erfolg hat Schattenseiten. Seine Songs sind deshalb oft mehr als Musik, sie sind ein Spiegel seiner Erfahrungen und vielleicht auch unserer eigenen. Mo sagt im Kölner Stadtanzeiger über seine schweren Phasen, ich habe auch mit professioneller Hilfe gelernt, mal locker zu lassen. Erfolge auch zu feiern und zu genießen und nicht immer dem nächsten großen Ding hinterher zu jagen. Denn genau dieser Mix aus Liebe zum Tun, Hingabe und dem Drang, immer weiterzukommen, kann gefährlich werden. Und damit steht Mo nicht alleine da. Dieses Phänomen betrifft unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft. Darüber wollen wir heute sprechen, über den schmalen Grat zwischen Leidenschaft und Erschöpfung, über Therapie, Supervision, Kontrolle, Pausen und Pfeile im Kopf. Darüber, wie man im Strudel von Erfolg und Erwartungen bei sich bleibt und wie man sich immer wieder neu erfindet, auch wenn der Weg dahin alles andere als perfekt ist. Mo Torres, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Wow, ist alles gesagt, ich kann jetzt...
Machen wir zu, das Ding, ne?
Ja, danke, dass ich da war. Vielen Dank für diese tolle Einleitung.
Ja, sehr gerne. Ich meine, das ist ja auch alles vollkommen richtig, was ich eben erzählt habe. Erstmal schön, dass du da bist und wir erweitern unseren Horizont heute auch mal wieder ein wenig, Fabi, denn du bist unser erster Gast aus der Musikbranche, eine Branche, die für uns vielleicht noch so ein bisschen neu ist.
Also, ja, ich nicht ein bisschen. Nicht, also
wie
für
du
mich,
dich da schon drin bewegst.
Ich höre Musik sehr gerne. Ich höre auch Moos Musik sehr gerne. Ja. Ansonsten beschränkt sich bei mir wirklich aufs Hören.
Bei mir auch. Und deswegen bin ich umso gespannter, was du uns heute erzählst. Also auch nochmal schön, dass du da bist.
Danke. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit euer Horizont sich heute erweitern wird, weil, wie auch schon im Intro gesagt, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele gemeinsame Schnittstellen, so rein von der Gefühlswelt. Und gerade wenn man über Thema Druck spricht, über Leistung, dann... Ja, es ist schon was anderes.
Irgendwie. Ja, ich habe mich auch im Intro gerade ein paar Mal wiedergefunden, muss ich sagen. Also man wird, glaube ich, feststellen, dass es schon Unterschiede gibt, klar, aber dass man auch viele Parallelen zu dem Bereich Fußball...
Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich mit etwas arbeite, was ich nicht kontrollieren kann. Und das ist meine Kreativität, die kommt und geht, wie sie lustig ist.
Ja.
Und beim Fußball ist ja schon so, dass zumindest mal Grunddynamiken oder Grundskills eigentlich schon... meistens so sind wie Fahrradfahren, dass du es nicht verlernst. Ja. Oder?
So wie Fabi, der immer nach Schema F im 16er gelauert hat.
Witziger, ich, Tore und ich müssen gerade grinsen, weil wir jetzt gestern erst im Vorfeld der Aufnahme genau darüber gesprochen haben, über diese Punkte, Kreativität und dass ich jemand war, der, aber wir werden da später noch drauf kommen, ich war schon auch kreativ, hin und wieder mal, aber ich war auch immer froh, dass ich mich an meine festen Abläufe halten konnte. Und
Fabi war nie für den Überraschungsmoment zuständig.
Doch, doch, für sehr viele. In jeglicher Hinsicht, muss man sagen, ja.
Aber genau, wir haben nämlich auch gedacht, wahrscheinlich gibt es doch sehr viele Überschneidungen, deswegen interessiert uns das auch so sehr. Und bevor wir reingehen, ihr beide kennt euch ja schon.
Wir kennen uns schon, ja. Aber war auch ein kleiner Überraschungsmoment quasi, unser Kennenlernen. Zumindest nicht geplant. Ist keine riesengroße Geschichte, aber eine sehr schöne, wie ich finde. Weil man sagt ja immer so schön, gehst du in Köln in eine Kneipe, gehst du nach dem Abend mit 3 neuen Freunden, gefühlt da aus dem Abend raus, ne? Und das hat sich da bestätigt. Also wir sind quasi über einen gemeinsamen Freund, Danja, liebe Grüße, an Tobi natürlich auch, Betreiber und Inhaber des Jodelade in Köln, sind wir zufällig am gleichen Abend in der Kneipe gewesen und wurden dann quasi einander vorgestellt und haben dann direkt mal ein paar Kölsch zusammen getrunken und uns sehr, sehr nett und ausgiebig unterhalten und sind seitdem dann auch in Kontakt geblieben.
Das ist Köln, ne?
Das ist Köln.
Ja, man sagt dir wirklich, wenn du in Köln in eine Kneipe gehst und keine neuen Freunde findest, dann stimmt mit dir irgendwas nicht.
Ja, das ist auch wirklich so. Ja.
Fabi, bevor wir ganz tief einsteigen in die Materie, wir haben ja euch vor einiger Zeit versprochen, dass wir den Gast für unser Live-Event am 7.2. jetzt haben. Und wir dürfen ihn jetzt auch veröffentlichen. Möchtest du es machen?
Ich kann das, also wie du merkst.
Ja, dann
soll ich's machen?
Hau raus.
Okay, also 7.2. in Bielefeld im Lokschuppen. Wir haben ja gesagt, wir haben Gast. Und es ist the one and the only TS, Tommy Schmidt, wird kommen mit uns sich auf die Bühne, auf die große Bielefelder Bühne setzen und einen richtig schönen Abend mit uns verbringen.
Ja, wir freuen uns.
Und auch auf der Bühne Spaß haben.
Ja, sowohl beim offiziellen als auch hoffentlich beim inoffiziellen Teil danach. Von daher, jetzt kennt ihr den Gast. Wir hoffen natürlich, dass euch das noch mehr dazu bewegt, euch Tickets zu kaufen. Wird ein geiler Abend.
Ja, also ab zu Eventim oder dann auch über den Link in den Shownotes. Ab geht's.
So, Fabi, und jetzt darfst du, ich habe ja schon viel im Intro eigentlich erzählt zum Morgen,
ja, das
darfst
wird
trotzdem noch mal ein bisschen was zu unserem Gast heute sagen, weil das ist Fabis größte Aufgabe hier im Podcast.
Mo grinst schon, weil er weiß, dass ich das ja mache als aufmerksamer Hörer unseres Podcasts. Bei so einem Intro ist dann, du hast wieder nicht mehr viel für mich übergelassen, aber ich versuch's ja sowieso.
Also wenn du es ähnlich gut hinkriegst wie bei Matze Meister, dann krieg ich schon Gänsehaut.
Gut, wir schrauben die Erwartungen jetzt auch bei der Vorstellung schon hoch, ist gar kein Problem. So, ich habe kurz überlegt, ob ich dich mit deinem bürgerlichen Namen vorstelle. Aber weißt du was? Für mich und ich glaube für ganz viele andere, und ich weiß das ja auch aus deinem engeren Kreis, du bist halt der Mo. Mo hat einen Nachnamen, der heißt Helf. Und dabei belassen wir es auch. Du bist in Köln geboren. Du bist aufgewachsen in Köln. Also ihr werdet jetzt oft Köln hören. Du bist in Köln aufs Gymnasium gegangen, was für mich danach ganz wichtig ist, als ich es gelesen habe. Du hast nicht nur eine Ausbildung als IT-Kaufmann gemacht, du hast auch Zivildienst geleistet. Ich persönlich hoffe, dass das in Zukunft wieder sehr viele junge Menschen vermehrt machen, weil ich das auch getan habe. Und ich glaube, dass das für einen weiteren Lebensweg in allen Bereichen sehr, sehr hilfreich sein kann. Deswegen wollte ich das hier an dieser Stelle nutzen und nochmal rausstellen. Du hast 2011 dein erstes selbstproduziertes Album Moralapostel veröffentlicht. Dann hast du 2012 Ambivalenz dein Album rausgebracht. 2015 irgendwo dazwischen. 2018 hast du dann mal kurz für das nächste Album, was Vier Wände hieß, dein eigenes Label gegründet. Macht man ja dann auch mal so zwischendurch, ist ja gar kein Problem. Dann kam wahrscheinlich der Hit, der dich sowohl regional als auch überregional dann am bekanntesten gemacht hat. Liebe deine Stadt, gemeinsam mit Lukas Podolski und Cat Ballou. Cat Ballou, eine meiner Lieblings-Kölschen Bands tatsächlich, höre ich sehr, sehr gerne. Und das ist ja sowas wie eine Stadthymne gewesen, geworden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Auch wer es noch nicht gehört hat, ist ein richtig schönes Lied. Also ich höre das gerne und hatte auch einen Ohrwurm auf der Fahrt hierher die ganze Zeit, ohne es gehört zu haben. Ja, weitere Alben, Strahlemann 2021 und Heute war alles besser. Hast auch jeweils Platz 5 der deutschen Albumcharts. damit erreicht. Bist auf Festivals aufgetreten, Perucaville, Summer Jam, Sunset Beach. War ich überall noch nicht. Vielleicht, wenn du das nächste Mal da bist, würde ich mal mitkommen. 2025 dann dein neues Album Schön So, das in den ersten Wochen Platz 6 der deutschen Albumcharts belegte und im Pop-Bereich Platz 3. Also alles schon mal sehr große Erfolge. Was mich noch mehr beeindruckt hat allerdings, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen, du hast rund 2,2 Millionen Hörer jährlich. Du hast über 500.000 monatliche Spotify-Hörer. Also keine Ahnung, wenn wir irgendwann mal einen Bruchteil dieser Hörer erreichen mit diesem Podcast, dann schlage ich das erste Rad in meinem Leben.
Ja.
Also ja, wer noch nicht reingehört hat ins neue Album Schön So, auf jeden Fall reinhören, weil es ist eine geile Platte. Damit
auch ein tolles Cover übrigens. Wir haben gerade eine Platte
bekommen. Ja, ich kann das Cover empfehlen. Oh wow, kann ich das Cover empfehlen.
Oh wow, kann ich das nicht empfehlen, aber doch.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich hoffe, du bist mit der Einleitung jetzt auch zufrieden.
Voll, voll.
Ja.
Sehr.
Vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Redaktion, die mich immer so super vorbereitet.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst« ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
So, jetzt geht's ja heute, also wir haben gehört, du hast super viel Erfolg, bist total erfolgreich, aber ich habe es im Intro ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, einhergehen, kommen aber auch Dinge, so die Schattenseiten, Druck, Leistungsdruck, Perfektionismus, der dann vielleicht auch ins Negative umschlagen kann. Also darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen. Uns interessiert am Anfang aber natürlich auch erstmal, wo hat der kleine Mo denn überhaupt angefangen? Also wie bist du zur Musik gekommen? Erzähl uns doch mal so ein bisschen deinen Weg in die Musik.
Ich habe 2008 meinen ersten Song gemacht, weil ich der Meinung war, dass meine damalige Freundin einen Song zum Geburtstag verdient hat.
Wie alt warst du da?
19, glaube ich. Und der Halbbruder meines Halbbruders, sehr verzwickte Familiensituation bei mir, hat ein Studio gehabt und hat das auch schon, also Rap schon deutlich länger verfolgt. Und ich war eigentlich immer nur Konsument. Ich habe von Eminem über Savage über Bushido, das war so mein Ding. Ich habe Rap sehr, sehr intensiv konsumiert. Und habe dann einen Song für sie gemacht. Ich erinnere mich auch nur an eine Zeile noch aus dem Song, die da lautet: Wir sind so süß, dass uns sogar die Bienen lieben. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, wie genau hast du dann gedacht, dass Musik dein Ding ist? Richtig. Weiß ich bis heute auch nicht, aber ich habe irgendwie den Weg weiter verfolgt. Zwar immer Hobby, Hobby, Hobby die ganze Zeit. Ich habe das dann neben 2008 mein Abi gemacht. Hatte auf meinem Abiball meinen ersten Auftritt auch. In Jogginghose. Ich dachte, ich muss mich noch so cool anziehen, damit ich aus meinem Anzug in die Jogginghose und weiß noch, dass ich danach nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, mich umzuziehen fürs Abschlussfoto. Also auf dem Abschlussfoto stehe ich in Jogginghose und Hemd und Jackett. Also vogelwild. Und von da an ging es weiter. Ich habe dann 2013, auch als mein Main-Hobby war eigentlich immer Fußball spielen. Da habe ich mir 2013 in einer Aktion das vordere, das hintere Kreuzband gerissen. Also beide und das Innenband. War eine tolle Geschichte, tolle Erfahrung. Und habe danach Fußball ad acta legen müssen für mich. Und dadurch ist Musik immer mehr in den Vordergrund als Hobby und als Ausgleich gekommen. Und so ging es weiter. Und dann habe ich während meinem Studium das auch noch parallel irgendwie gemacht. Ich habe ja 2013 nochmal, obwohl ich schon in meinem Job war, Also meine Ausbildung war fertig, ich war Projektmanager in so einem E-Commerce-Unternehmen und dann in der verbotenen Stadt tatsächlich auch nochmal gearbeitet in Düsseldorf. Für 9 Monate, war dann quasi frisch eingearbeitet und habe dann gesagt, Leute, ich bin weg, ich gehe nochmal studieren. Habe da Musikmanagement studiert und nebenbei halbtags auch nochmal als Projektmanager in einem anderen Unternehmen gearbeitet. Und 2017 war ich dann fertig und habe dann gesagt, so, jetzt probier es doch einfach mal mit Musik als Hauptjob oder als einziger Job. Und das läuft bis heute, was haben wir jetzt, 8 Jahre später oder was? Ja, läuft das ganz gut.
Aber finde ich schon krass, also mit 18 ist schon... Mit 18 zur Musik zu kommen, also zu dieser großen Leidenschaft und dem, womit du letztendlich jetzt auch erfolgreich bist, ist schon sehr spät, würde ich behaupten, oder? Oder liege ich da falsch?
Nein, nein, also ich war schon ein Spätzünder und ich war auch immer...
Und vorher hast du gesagt Fußball halt, und immer Fußball. Aber Musik vorher gar keine Rolle, so als Kind auch?
Gar nicht, keine musikalische Erziehung, ich kann keine Noten lesen, ich spiele kein Instrument, nix.
Ach krass.
Alles, was ich mache, mache ich nach Gehör und nach... Versuch teilweise, also Harmonielehre habe ich nichts mit zu tun.
Okay.
Hilft mir aber tatsächlich manchmal. Also vor allem, weil ich mit ganz vielen studierten Dudes irgendwie zusammenarbeite,
ja,
die dann wissen, wie die ganze Musiktheorie funktioniert. Und da ich die aber nicht beherrsche, kann ich immer nur nach dem gehen, was für mich irgendwie schön, gut klingt. Und das beides dann zusammengenommen ergibt dann meistens immer ein gutes Produkt.
Man würde ja vielleicht denken, wenn man jetzt gerade gehört hat, welche Erfolge du jetzt auch schon gefeiert hast, so, ja gut, mit 8 Jahren im Gesangsunterricht und alles daraufhin, aber es war mehr so dann, ich sage jetzt mal, normale Jungkindheit, also raus, Fußball spielen, mit Freunden unterwegs sein.
Voll, also bei mir lief das, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Ich war nie der Talentierteste. Ich war im Jugendzentrum immer der, also... Wenn alle anderen ans Mic gesteppt sind, war so, wow, überkrass. Und wenn ich dann kam, war so, ja, okay, wir gehen mal eine rauchen. So. Aber was mich bis heute durchprägt, ist irgendwie meine Wissbegierigkeit und mein Wille, mich zu verbessern an allen Ecken und Enden.
Ja.
Ja.
Das dann manchmal auch zu im Überhang so zu Perfektionismus neigende Persönlichkeiten wie ich, mir oftmals auch natürlich Steine im Weg legt, jetzt auf lange Bank, aber genauso hat es mich auch dahin geführt, wo ich jetzt bin, einfach weil ich nie aufgehört habe. Egal, ob Leute gesagt haben, ja, cool ist es jetzt nicht, oder du klingst aber wie und wo ist deine eigene Identität und so. Ich bin immer am Ball geblieben. Ich konnte mich nie auf mein Talent verlassen. Ich glaube, das ist das, was mich dann irgendwie so hat kämpfen lassen für mein Ding.
Ja, habe ich jetzt auch gedacht, dieser Wille zum Perfektionismus hat dir dann vielleicht geholfen, dich da schnell auch reinzuarbeiten. Dass du so veranlagt bist, hast du jetzt auch im Vorfeld schon mal erzählt, weil es gab anscheinend auch schon mal im Kindergarten Situationen, wo du dir auch selber sogar im Kindergarten schon viel Druck gemacht hast, dass deine Eltern mal einbestellt wurden. Also du scheinst ja auch vom Typus her so zu sein, dass du jemand bist, der perfektionistisch veranlagt ist, der sich auch selber Druck macht, wenn das schon im Kindesalter so auftritt. Was lag denn da dahinter?
Ich check's auch bis heute nicht, weil ich das von Hause aus überhaupt nicht mitbekommen habe. Also weder meine Mutter noch mein Vater sind so das... die mir in irgendeiner Form Druck gemacht haben. Also ich erinnere mich an einen Leitsatz meiner Mutter, der mich auch durch meine Schulzeit gebracht hat, die ich dann mit 3,0, glaube ich, abgeschlossen habe, die gesagt hat, ey, wenn du dein Bestes gegeben hast, dann ist gut. Ob da jetzt eine 5 bei rauskommt oder eine 2, ist ehrlich gesagt egal, solange du in den Spiegel guckst und sagst, jo, ich habe irgendwie alles in meiner Macht Stehende getan, ist alles gut. Aber ja, im Kindergarten war es wohl so, dass ich überhaupt nicht abwarten konnte, lesen und schreiben zu lernen. Und da wurde meine Mutter wohl einbestellt und am Motto, ey, ihr Sohn macht sich ein bisschen zu viel Druck bei dem, dass er das in so einer Geschwindigkeit lernen möchte und so. Und bin dann tatsächlich auch in die Schule gekommen und habe die erste Klasse übersprungen. Merkt man mir heute auf jeden Fall auch nicht an. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, mir fehlt dieses eine Schuljahr irgendwo in meiner Birne, irgendwas. Ja, und von da an war ich eigentlich immer der Jüngste. So meine ganze Schulzeit lang. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen, man hat dann Dinge zu kompensieren, wenn man der Jüngste ist und hängt irgendwie mit den Älteren auch oft deutlich cooleren Leuten ab. Und da muss man irgendwie immer... ja, auf der großen Bühne irgendwie mitspielen. Und keine Ahnung, ob das so ein bisschen noch mehr dazu geführt hat, dass ich immer noch einen Tick besser sein wollte, als ich vielleicht eigentlich kann. So.
Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Definition schon, die da drin steckt. Wir definieren ja auch immer gerne nochmal oder das Thema.
Ja, wir haben einen Doktor, eine Doktorandin hier.
Doktorandin ist, wenn man angehende.
Siehst du, guck, ja. so wenig Ahnung habe ich von Doktoren.
Du hast keine Klasse übersprungen, glaube ich.
Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich wusste ja, wo ich hin will. Ich wollte auf den Fußballplatz.
Ja.
Ja, ich habe meine Prioritäten rückblickend sehr, sehr gut gesetzt.
Ja, alles richtig. Ihr beide, alles richtig gemacht. Also.
Und jetzt kommst du.
Mit der Definition. Perfektionistinnen und Perfektionisten streben ständig nach dem Ideal selbst. Ihre Gedanken kreisen unablässig darum, dieses zu erreichen. Zudem wollen sie auch in den Augen anderer als stets perfekt gelten.
War ich weit von entfernt.
Ich kenne es auch so ein bisschen, muss ich sagen. Also
Letzteres habe ich gar nicht mehr eigentlich. Also dieses für andere perfekt sein. Das war, also vielleicht in meiner Schulzeit so ein bisschen der Antrieb, aber jetzt gerade in meinem Job. Eigentlich eher nicht. Mhm. Da geht es dann, wenn darum, ein gutes Role Model zu sein für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die auch für einen arbeiten, weil man auch sagt, ey, ich kann nichts von meinen Leuten erwarten, was ich nicht selber auch erfülle und so. Aber das ist eher so eine Führungskompetenz, glaube ich, dann an der Stelle. So Perfektionismus ist bei mir dann eher wirklich so, ich will in allem, was ich tue, die beste Version meiner selbst sein. So. Ja.
Perfektionismus ist definiert als das Streben nach überhöhten, oft unrealistischen Standards, begleitet von starker Selbstkritik und der Angst vor Fehlern oder sozialer Bewertung. Wir unterscheiden hierbei zwei zentrale Facetten: perfektionistische Strivings und perfektionistische Concerns. Die Strivings, also sozusagen Streben, sind die adaptive Dimension. Diese zeigt sich in hohen, aber flexiblen Standards, einer hohen Leistungsorientierung und intrinsischer Motivation. Die Concerns hingegen, also eher Sorgen, sind die maladaptive Dimension. Sie kennzeichnet sich durch Sorgen über Fehler, Selbstzweifel, Angst vor Ablehnung und übermäßige Selbstkritik. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist das Thema Kontrolle. Viele PerfektionistInnen tun sich unglaublich schwer damit, Dinge abzugeben oder Aufgaben zu delegieren. Sie haben das Gefühl, wenn ich es nicht selbst mache, wird es nicht richtig. Dieses Bedürfnis nach Kontrolle gibt kurzfristig Sicherheit, aber langfristig führt dieses Verhalten oft zu Überlastung, Erschöpfung und auch Spannungen in sozialen oder beruflichen Beziehungen, da die Verantwortung immer stärker auf die eigene Person konzentriert wird. In der therapeutischen Praxis werden genau diese Mechanismen gezielt adressiert. Unrealistische Standards werden hinterfragt, maladaptive Denkmuster werden reflektiert und der Umgang mit Unsicherheit und Fehlern wird geübt. Wir können aber auch selbst kleine Impulse setzen, um besser mit unseren perfektionistischen Tendenzen umzugehen. Ein hilfreicher erster Schritt im Alltag kann darin bestehen, bewusst kleine Dinge loszulassen. Zum Beispiel eine Aufgabe anderen zu überlassen, ohne sofort korrigierend einzugreifen. Oft zeigt sich dann dabei, dass die befürchteten negativen Ergebnisse ausbleiben oder zumindest weniger bedeutsam sind als angenommen. Es läuft trotzdem gut oder zumindest gut genug. Und dieses gut genug ist manchmal viel gesünder als perfekt. Wichtig ist auch, dass Perfektionismus nicht per se negativ ist. Wir haben eben schon gehört, die Striving-Seite kann uns antreiben, motivieren und vor allem dazu bringen, unser Bestes zu geben. Erst wenn Perfektionismus zu starr, zu kontrollierend oder angstgetrieben wird, kippt er ins Ungesunde. Es geht also, wie so oft, nicht darum, Perfektionismus komplett loszuwerden, sondern eine Balance zu finden zwischen Anspruch, Streben und einer gewissen Gelassenheit.
Wir wollen natürlich auch versuchen, immer mal wieder die Parallele zu ziehen oder Parallelen zu ziehen zum Fußball. Wenn ich überlege, so im Fußball ist es halt ganz oft, dass die Spieler, Spielerinnen dann die NLZs durchlaufen und da irgendwie dieser Weg
so ein bisschen vorgezeichnet
vorgezeichnet ist und dass
oder
schon
da klar ist, wo es hingehen soll.
Genau, dass klar ist, wo es hingehen soll. Das hast du ja in der Musik eigentlich nicht, oder? Du weißt quasi schon, wenn ich erfolgreich werden will, ich muss irgendwann ein Ding landen. Also ich muss erstmal ein Ding landen, aber das darf ja nicht bei diesem einen Ding bleiben. Willst ja kein One-Hit-Wonder sein in dem Sinne, ne? Also in dem Fall können wir die beiden Branchen dann nicht vergleichen.
Nicht so ganz, glaube ich, weil, genau, es gibt jetzt nicht wirklich so eine Mucker-Nachwuchsschule, wo die neuesten Talente gezüchtet werden, wie, weiß ich nicht, in Amiland früher die Boybands zusammengestellt wurden oder wie in Deutschland damit Popstars und DSDS oder sowas. Also es gibt nicht so wirklich eine Kaderschmiede für sowas, aber ich glaube, bei uns ist es so, oder bei mir, ich kann immer nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, bei mir war es die ganze Zeit Hobby, bis es dann irgendwann so viel wurde, dass es irgendwie fast zwangsweise zu meinem Beruf geworden ist.
Aber was passiert dann, wenn du jetzt, du hast das erste Mal Erfolg, du hast quasi einen Superhit und wenn jetzt wieder Vergleich zum Fußball, ein Spieler, eine Spielerin macht 2, 3 Superspiele, da kann ich dir sagen, da kommen erstmal 5 Trainer, 7 Berater plus die Eltern plus 14 Leute, die alles besser wissen, um die Ecke. Wie ist das in der Musikindustrie? Kommt da jemand irgendwie, keine Ahnung, so eine Art größerer Musiker, ein Förderer? Hattest du jemanden, der sich dann quasi dich genommen hat und gesagt hat, ey, ich habe mit dir die Vision? Und oder hast du es komplett auf, hast du von Anfang an gesagt, ey, ich mach mein Ding, ich box mich alleine durch?
Ich war glücklicherweise, dadurch, dass ich eben auch in den Jugendzentren nie so der Begabteste war, war ich eigentlich immer so ein Einzelgänger in gewisser Form. Also es war jetzt nicht so, dass ich keinen Kontakt zu den anderen Jungs auch im Jugendzentrum hatte, aber ich war immer so für mich alleine. Ich war dann selten in irgendwelchen Gruppen oder Mucker-Gangs in irgendeiner Form. Und das hat mir auf jeden Fall auf lange Bank geholfen, aber nach Liebe deine Stadt war es natürlich so, dass da Player aus der Musikindustrie auf einen zukommen, und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt nie auf die Fresse gefallen bin, aber also da gab es dann schon ein paar Labels, die dann irgendwie ankommen, wo ich dann natürlich vielleicht mit einer gewissen Naivität auch den einen oder anderen Vertrag unterschrieben habe, den ich nicht hätte unterschreiben sollen. Mhm. Ne? Leute, wie im Fußball dann irgendwelche Spielerberater kommen und sagen, ich mach dich groß,
ja, ja,
du wirst das nächste große Ding. Genau, aber das, egal wer, alle nur mit Wasser kochen, das muss auch ich dann in der harten Schule irgendwie lernen, und war dann in irgendwelchen Knebelverträgen drin oder habe Prozente bekommen von meiner eigenen Musik, wo ich so denke, okay, ich habe irgendwie 95% des Aufwands liegt bei mir oder 90%, aber irgendwie fühlt sich das komisch an, wenn quasi die Lizenzvergütung dann fast andersrum ist, prozentual verteilt. Aber an seinen Fehlern lernt man ja, und so war es bei mir, aber dieser Druck, der dann irgendwie dadurch entsteht, nach so einer ersten Nummer da auch nachlegen zu wollen und nicht immer nur mit der einen Nummer in Verbindung gebracht werden zu wollen. In meinem Fall war es ja sogar ein Song, den ich mit anderen zusammen gemacht habe, so. Und wollte jetzt nicht immer nur damit irgendwie verknüpft werden. Der war dann schon irgendwie da, und sich da frei zu schwimmen in irgendeiner Form, auch von dem Song, ohne ihn schlecht reden zu wollen, weil er für mich natürlich auch sehr, sehr viel bewegt hat, gerade hier in Köln. Er
hat einen super Push gegeben, also.
Voll. Also der gerade hier in Köln hat er mich überhaupt auf die Karte gebracht, aber dann auf der Karte zu bleiben, war dann schon so ein spannender Prozess irgendwie.
Da stelle ich mir auch fast das Schwierigste vor, also sich so nach oben zu arbeiten und dann eigentlich oben angekommen zu sein, und dann ist erstmal die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Und ja, wie du schon sagst, so dieser Druck, den man sich ja auch selber macht, und wir haben ja gerade schon mal über Kreativität gesprochen, wie hält man Kreativität eigentlich aufrecht, wo man doch vielleicht auf der anderen Seite so viel Druck spürt, weil eigentlich Kreativität und Druck für mich, also kann das ja nicht zusammengehen eigentlich.
Kreativität kommt und geht, wie sie will. Das ist das Ding. Und damit umzugehen, weiß nicht, ob man das lernen kann. Also es nervt mich natürlich bis heute, wenn ich weiß, okay, wir haben jetzt hier ein Album angekündigt und ich müsste aber vielleicht noch 10 Songs für das Album schreiben. Aber mein Kopf sagt gerade, du, ich habe hier nichts vorbereitet. Das ist ein absolut beschissenes Gefühl. Aber über die Jahre lernt man natürlich dann auch, dass diese Kreativität wiederkommt. Die ist nicht einfach weg. Kreativität geht nicht und sagt, tschüss, das war's von mir, ich bin jetzt für 8 Jahre raus. Also in meinem Fall glücklicherweise nicht. Sondern ich habe einfach immer das Vertrauen auch gehabt, dass die Kreativität wiederkommt, und versucht, diese Geduld aufzubringen, dass sie wiederkommt. Und ich glaube, je geduldiger und je lockerer ich das genommen habe, so nach dem Motto, ey, it's not that deep, desto schneller kam sie auch wieder zurück. Ein paar Punkte kann man natürlich immer irgendwie drücken, dass man die Kreativität so ein bisschen herauskitzeln kann, und mit der Zeit kommt natürlich
auch... Wie denn? Was ist so deine Strategie?
Ja, mittlerweile arbeite ich natürlich auch mit anderen Leuten zusammen, ne, ob das jetzt Produzenten sind, ob das auch 1-2 Autoren sind, die mit mir im Boot sitzen, wo schon wirklich mit dem Teufel zugehen muss, wenn jeder einen schlechten Tag hat. Mhm. Aber ansonsten, weiß ich nicht, wenn da eine Idee von Nico zum Beispiel kommt, Nico Gomez, mit dem ich viel zusammen schreibe, sowohl seine Musik als auch meine, dann kommt irgendwas von ihm, das triggert dann irgendwas in mir, und so entsteht halt eigentlich schon fast immer was. Aber es gab auch Zeiten, wo ich dann da saß und dachte, ach du Scheiße, Digga, ich werde nie wieder einen guten Song schreiben.
Da wollte ich drauf hinaus. Das ist natürlich total plausibel und nachvollziehbar, was du gerade sagst, die Kreativität. Man weiß, die ist nicht weg, die kommt irgendwann wieder. Klar weiß man das sagst du jetzt hier, wo wir hier sitzen.
Ja.
Aber wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen, du hast gerade auch gesagt, du kündigst ein Album an, weiß nicht, wie viele Songs sind im Schnitt auf ein Album von dir drauf? 10?
15. Und du schreib dann 30 dafür.
Ja, du willst ja, dass keiner davon scheiße ist.
Ja,
du willst voll. Ja, dass alle, die auf dem Album sind, die sollen ja gut sein. Mal mindestens gut, aber eigentlich sehr gut. Weil das ist ja dein, sagen ja immer so viele Leute, so viele Musiker und Musikerinnen, das ist mein Baby. Das ist dein Ding.
Voll.
So, und du kündigst dann an, es kommt ein Album raus. Und vielleicht läuft es dann nicht so, ne? Und man hört das auch ganz oft, zum Beispiel bei Comedians, die ihre Programme selber schreiben, ne, die dann auch sagen, wir gehen dann und dann auf Tour und dann funktioniert es vielleicht mal nicht so. Das würde mich persönlich so stressen.
Auch diese Angst vorm weißen Blatt Papier, ne, so bei null
ja, anfangen. Weil ich im Fußball wusste ich, wenn das bei mir mal nicht so optimal läuft oder ich mich vor einem Spiel zu sehr unter Stress, unter Druck setze, dann habe ich aber immer noch 10 andere, die mit mir am Wochenende auf dem Platz stehen. Du bist am Ende des Tages, klar sind da andere Leute noch dran beteiligt, aber steht dein Name steht auf der Platte. Da steht Mo Torres drauf. Ehrlich, wie hoch ist dieser Stressfaktor? Ich kann mir das gar nicht, ich will es versuchen zu verstehen, weil mich würde es unmenschlich stressen.
Ja, im besten Fall, dich schießt halt noch irgendwer an, ne? Ja. Irgendwer ballert dir ja. Das Ding so gegen
ja.
Die Birne.
Das kann ja dann alles passieren, wenn ich in der Mannschaft spiele.
Genau.
Das ist Fabi häufiger passiert, ja. Dass einfach angeschossen wurde.
Ja, trägt dich keiner hin an den Stellen, wo du stehst.
Ja, so. Genau. Wow, Gänsehaut-Zitat. Super. Hey, dass das crazy stressig ist, steht außer Frage. Und dass mich das auch in dunkle Ecken meiner mentalen Gesundheit geführt hat, steht auch außer Frage. Also dieses funktionieren müssen, auf Knopfdruck und gar nicht mal nur dieses Album schreiben, sondern ich gehe auf Bühnen und allen, und ich rede also wirklich auch industriell gesehen fast, ein paar Leute, die dann auch in meinem Freundeskreis sind und mit mir zusammenarbeiten, vielleicht ausgenommen, aber sonst ist es ja allen völlig egal, wie es mir geht. Ich habe jetzt da auf die Bühne zu gehen und gute Laune zu haben.
Ja, klar.
Und die Leute zu entertainen. Und ich selber habe ja auch den Anspruch an mich, dass ich sage, ey, pass auf, wir haben jetzt Freitagabend, ich spiele jetzt hier in Hannover, hier sind jetzt irgendwie 600-700 Leute, die haben alle Geld dafür bezahlt, A, mich zu sehen und kommen hier B mit der Erwartungshaltung hin, ich habe die ganze Woche hart gearbeitet und ich möchte jetzt hier mal mit meinen Mädels 2 Stunden entspannen und der Kollege da oben, der hilft uns dabei, der da auf der Bühne steht. Ohne dass das jetzt, ist ja keine böswillige Erwartungshaltung an mich, aber es ist so dieses, ich stehe da und denke so, okay, pass auf, ich habe die Nacht im Hotel gepennt, bin heute Morgen aufgewacht, habe 3 Stunden gebraucht, um meine E-Mail zu beantworten, habe heute noch, bis ich diese Bühne betreten habe, noch keinen positiven Gedanken fassen können, weil ich in der dunkelsten Zeit meines Lebens stecke und mir so denke, ich habe keine Ahnung, wie ich hier irgendwie in irgendeiner Form rauskommen soll, aber es ist egal. Du stehst dann auf der Bühne und setzt dein breitestes Grinsen. Also was super schwer für mich ist, weil meine Musik, ich bin kein Interpret. Interpreten sind für mich Leute wie, blöd gesagt, Britney Spears. Die hat nicht einmal einen Stift in die Hand genommen, um einen eigenen Song zu schreiben. Da gibt's dann Max Martin, solltet ihr euch mal reinziehen. Max Martin, der erfolgreichste Songwriter aller Zeiten, der schreibt denen dann maßgeschneiderte Songs, die gehen auf die Bühne, sind Entertainer, Interpreten, Bums. Das hat nicht zwingend mit denen zu tun, was sie da machen. Mhm. In meinem Fall, ich bin in allen Gewerken dabei. Ich bin dabei, wenn das Licht für meine Tour programmiert wird. Ich bin dabei, wenn die Songs arrangiert werden von meinem Musical Director. Ich schreibe die Songs, ich komponiere die Songs mit. Ich bin überall dabei. Heißt, alles, was auf der Bühne passiert, das bin zu 100% ich. Und dann muss ich aber auf die Bühne gehen und kann nicht immer 100% ich sein. Es gab Zeiten, da war ich einfach durch. Mhm. Ich war durch und ich gehe auf die Bühne und denke so, was mache ich überhaupt hier? Was mache ich hier?
Das alles noch mit dem Wissen, dass wir ja schon drüber gesprochen haben, dass du ja perfektionistisch veranlagt bist.
Ja, ja.
Ne? Also
wir haben ja auch immer Redaktionssitzungen vorher und wir haben uns überlegt, können wir eigentlich an der Stelle auch Parallelen zum Fußball ziehen? Hab ich zu Fabi gesagt, ja, schau dir zum Beispiel gerade Florian Wirtz an. Der setzt sich vielleicht gerade total unter Druck, kommt nicht ganz so an, gerade in Liverpool, wobei es, glaube ich, auch so ein bisschen negativer gesehen wird, als es ist. Aber
in Deutschland auf jeden Fall, ja.
Ja, und das ist so, ja, dann performst du vielleicht nicht, machst dir selber Druck, aber im Grunde, du kannst immer noch ausgewechselt werden und das Team fängt das dann auf. Und es ist, wenn man jetzt die Parallele zum Fußball zieht, dann bist du ja eigentlich, du bist Trainer, du bist Sportdirektor, du bist Management, du bist 11 Spieler, du bist alles in einem.
Voll.
Und wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert nichts. Und wenn man im Fußball, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, man macht sich selbst im Fußball so einen Druck, obwohl das Konstrukt auch weiterläuft, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann wird man vielleicht mal zur Halbzeit ausgewechselt, ist ein bisschen sauer. Aber die Mannschaft performt vielleicht weiter. Und deswegen kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen, wie potenziert das dann in deinem Business ist. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil die Folge mit Matze Mester, die hast du, glaube ich, auch gehört, da hat er mal gesagt, ja, man kann sehr gut und sehr lange auch vortäuschen, dass es einem gut geht. Und das finde ich auch so einen spannenden Punkt, weil du sagst, ich gehe auf die Bühne und egal, wie es mir eigentlich geht, ich muss dann da entertainen. Konntest du es auch immer gut?
Du sagst es schon richtig, ich muss halt zeitgleich vorne die Hütten machen und trotzdem zu null spielen, so gesehen, ne? Wenn man das mal im übertragenen Sinne sagen möchte. Ich glaube, der Trubel meines Jobs und eben diese Multifunktionalität, die ich da drin habe, dass ich so viele Dinge zeitgleich auch selber mache, sorgen schon dafür, dass man selbst seinen eigenen Kopf so ein bisschen austrickst beziehungsweise hinten anstehen lässt. Das Problem ist aber, dass in meinem Fall auf jeden Fall so diese ganze mentale Geschichte eher so war wie so ein Fass und ist immer voller geworden. Je weiter ich das nach hinten gestellt habe, je mehr ich mir das auch nicht eingestehen wollte, weil ich der festen Überzeugung war, ey, ich rock das. Ich? Mentale Probleme? Auf gar keinen Fall. Ich bin Macher. Ich mach das hier. Guck mal, wie ich das rocke. Guck mal, wie ich einen Step nach dem anderen gehe. Guck mal, wie ich nur mal in Köln gesprochen, wie ich 2017 CBE 500 Leute, 2018 Gloria 900 Leute, 2019 E-Werk 2000 Leute, dann Corona, Katastrophe.
Nebenbei noch ein Label gegründet.
Ja, und was ich nicht alles gemacht habe, egal. Dann 2023 Palladium, 4000 Leute und so weiter und so fort. Und in diesem Prozess hat es mich dann irgendwann überrollt. So einfach, weil ich mir das nicht eingestehen wollte, kam es dann komplett alles auf einmal und ich war komplett Fritte einfach, komplett Fritte. Also wirklich dieses da sitzen und sich überwinden müssen, eine E-Mail zu beantworten oder auch alltägliche Dinge, Spülmaschine ausräumen, ging nicht. Ich stand einfach da und dachte, das kann ich nicht, so, Katastrophe. Und es war 2023, hat es mich da komplett ins Loch gerissen und das Verrückte ist auch da, sich irgendwann, also sich erstmal dazu entscheiden, professionelle Hilfe zu suchen, damit sich auch einzugestehen, dass man eben vielleicht nicht immer selbst weiß, was das Beste für einen ist, beziehungsweise den Fokus so ein bisschen verloren zu haben, weil man andere Dinge über seine mentale Gesundheit gestellt hat, wie eben Erfolg oder Leistung an sich. Sich das einzugestehen, war für mich auf jeden Fall super crazy. Mein Glück in Anführungszeichen irgendwie in andere Hände zu legen und mich auch einfach mal belehren zu lassen, eines Besseren, so nach dem Motto, ey, gerade ist vielleicht nicht das Beste für dich, dass du auf Tour gehst, dass du Songs für andere schreibst, weiter deine eigenen Songs schreibst und weiß ich nicht noch, was alles machst, sondern für dich ist gerade das Beste, sich mal mit dir selber auseinanderzusetzen und mal zu gucken, okay, was passiert hier gerade? In meinem Fall war es nie die Thematik, ich habe nie ein biografisches Ding gehabt. Besser hätte ich nicht aufwachsen können. So, meine Mutter ist die beste Frau der Welt. Ich bin super behütet aufgewachsen. So, ich hatte immer ein tolles soziales Umfeld, bin den Schulweg gelaufen, so ganz entspannt. Biografisch ist alles in Ordnung. Und da irgendwie mal reinzugucken, okay, grundlegend, woher kommt dieser Perfektionismus? Warum setzt du dich so krass unter Druck? Und für mich dann aber auch so diese Frage, okay, wann gehen diese Gewitterwolken, die über mich schweben, wann gehen die wieder weg? Mhm. Ähnlich wie dieses, wann kommt meine Kreativität wieder? Man will ja auch wieder weiter funktionieren. Ich sitze ja da nicht in einem dunklen Loch und denk so, jetzt setze ich mich mal mit dem dunklen Loch auseinander, sondern ich will wissen, wann ich hier wieder rauskomme. So. Mhm. Und das ist dann aber auch ein Druckding nach dem anderen Druck. Und das ist irgendwie, bis heute ist es so, dass ich teilweise da stehe und immer noch mich so frage, was passiert hier eigentlich mit mir? Warum ist mein Sozialakku so schnell aufgebraucht? Warum gehe ich in Köln auf ein Straßenfest, sehe 5 Leute, die ich kenne, im Vorbeigehen, drehe mich aber weg, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt mit denen diese klassischen 4-5-Satz-Gespräche, die man so führt, wie geht's der Familie, bla bla, lange nicht gesehen, was gibt's Neues? Wenn ich diese Gespräche führe, gehe ich nach Hause und mein Tag ist Fritte. So, weil ich kann nicht mehr, ich hänge dann da und kann nichts mehr machen, weil mein Akku komplett leer ist. Und solche Dinge, die mich bis heute begleiten, zeigen mir, es ging von Anfang an oder von dem Punkt an, wo ich mir Hilfe gesucht habe, und das ist jetzt 2 Jahre her, ging es nie darum, dass das wieder weggeht. Sondern es ging darum, einen Umgang mit all diesem zu erlernen, einen Umgang damit zu bekommen, mit diesen Gewitterwolken zu gehen und einen Regenschirm aufzumachen und auch das Vertrauen zu haben, dass sie auch wieder weggehen. So. Aber auch zu wissen, dass sie kommen, aber sie zu handeln, sie vielleicht hier und da ein bisschen humorvoll auch zur Seite schieben oder sie akzeptieren, weil ich für mich gelernt habe, das gehört für mich dazu. Weil mein Leben so ist, dass ich einfach extrem viel tue, extrem viel mache und mein Perfektionismus und dieses, ich will das, was ich, egal was ich mache, will ich gut machen, das geht nicht weg. Das wird nicht weggehen. Ich kann nur versuchen zu lernen, Dinge, also zu sagen, ey, it's not that deep. So. Ist alles okay.
Ich bin komplett drin, weil vielleicht könnte jetzt der ein oder die andere draußen denken. Wenn du das so erzählst, man spürt ja fast eigentlich, dass man dir zuschreien will, ey, das ist dir einfach zu viel geworden, das ist dir über den Kopf gewachsen. Und dann denkt man vielleicht drüber nach, ey, normalerweise sollte man dann einfach Sachen abgeben. Mhm. Ne? Aber dieses einfach Sachen abgeben, das ist halt nicht so, weil manchmal ist es in uns mehr drin, dass wenn, vielleicht geben wir leichter etwas ab, wenn etwas mal nicht so gut läuft. Und gerade in den Momenten, wo etwas richtig gut läuft und man das Gefühl hat, ey, das funktioniert so, wie ich das mache, ist es noch umso schwerer, die Sachen abzugeben. Beispiel bei mir auch, ich habe dann, wenn es bei uns sportlich gut lief als Mannschaft, dann hätte man ja sagen können, okay, dann ist es ein guter Zeitpunkt, vielleicht etwas an Verantwortung innerhalb dieser funktionierenden Struktur auch an andere abzugeben, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich habe mir dann aber im Gegenteil eingeredet, nee, ich muss jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen, weil sonst funktioniert das nicht. Ohne mich, ohne dass ich diesen Teil Verantwortung, diesen riesigen Teil Verantwortung übernehme, ohne das wird es nicht funktionieren. Und da erkenne ich gerade Parallelen zwischen uns, wo es mir einfach jetzt gerade wichtig ist, das nochmal rauszustellen. Für jeden, der das gerade hört, das ist halt nicht so, dass man sagt, gib doch einfach was ab. Nee, manche Menschen sind dafür nicht gemacht, einfach was abzugeben.
Also, mein Opa hat gesagt, niemand wird je mehr Vollgas geben für deine Sache als du selbst.
Ja.
Und das ist das, was in meinem Kopf einerseits positiv verankert ist, aber auch super negativ besetzt ist, weil es geht nicht immer darum, 300% Vollgas dafür zu geben. Hey, ich meine, was sind die wichtigen Dinge, die wir im Leben haben? Das ist irgendwie unsere Gesundheit und das ist Familie und alles andere. Meine Fresse, ob mein neuer Song jetzt 5 Millionen Streams macht oder 3 Millionen Streams, wie schlimm kann es sein eigentlich?
Mhm, ja. Eigentlich, ne?
Eigentlich, aber wenn du in der Situation bist, ciao, verloren. Das, ja.
Ja, das wäre auch noch so eine Frage gewesen, weil da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Auch ein Thema natürlich im Fußball, dass man seinen Selbstwert häufig darüber definiert, wie erfolgreich man ist. Ist wahrscheinlich für dich auch ein Thema gewesen oder wahrscheinlich auch ein Thema, an dem du immer noch arbeitest. Also Selbstwert darüber zu definieren, wo landet meine nächste Single, wo landet mein nächstes Album und bin ich überhaupt gut genug? So die Selbstzweifel, die dann auch aufkommen irgendwie.
Ja, also ich sage immer, Stagnation ist des Musikers Tod. Wenn ich keinen Fortschritt sehe, dann ist es Katastrophe für mich. Wenn ich nicht sehe, blöd gesagt, mein letztes Album war auf 5, lass doch mein nächstes Album auf 4 gehen.
Mhm.
Dass es eigentlich darum gar nicht geht, weil es natürlich auf volle Kanne darauf ankommt, wer drumherum so released. Wenn jetzt Taylor Swift mit ihrem neuen Album kommt, Bruno Mars, Lady Gaga, dann gibt's das 800. Queen Revival, Andrea Berg bringt hier 700. Best-of, dann kann ich mich auf den Kopf stellen. Dann werde ich ja niemals irgendwo vor denen landen. Dann lande ich auf 6 und in der anderen Woche habe ich aber eigentlich viel weniger verkauft, aber die Konkurrenz ist Müll, dann lande ich auf 3. Also es ist eigentlich diese Chartsachen.
Diese Ansprüche, ne?
Ja, ja, man will halt so, einfach. In meinem Fall ist das dann so tourmäßig. So Toursachen sind für mich so, das sind ja Facts. So Verkaufszahlen auf Tour, ja, Ticketverkaufszahlen. Klar. Und wenn ich da sehe, ey, auf der letzten Tour habe ich mehr verkauft als auf dieser Tour, dann geht's los. Dann geht das Gedankenkarussell los. Ja. Ich habe jetzt aber auch auf Tour teilweise so, ich war in Münster, da waren 700 Leute. Und ich frage immer, ey, wer von euch ist zum ersten Mal auf einem Motorhaus-Konzert? Da gehen 2/3 der Hände hoch. Ich hatte aber letztes Jahr, ich glaube, 600 Leute in Münster. Und mein erster Gedanke ist gar nicht, wie cool, dass die Neuen da sind, sondern ich frage mich, in meinem Kopf rechne ich so 1/3 von 700, sind auf jeden Fall mal viel, viel weniger als die 600, die letztes Jahr da waren. Warum habe ich 300-400 Leute auf dem Weg verloren? Also es ist schon so, dass man eher, und das ja, also dieses klassische Beispiel ist eigentlich, du postest ein Reel oder früher so ein YouTube-Video, 100 Kommentare sagen, wie cool das ist. Einer sagt, wie scheiße das ist. Hm. Du konzentrierst dich auf den einen.
Klar.
Völliger Quatsch.
Ja.
Völliger
ja.
Quatsch, weil eigentlich, gerade mit dem, was ich mache, gehe ich raus. Und ich gehe nur mit Dingen raus, von denen ich der Meinung bin, das ist geil. Wenn jetzt meine Mutter um die Ecke kommt oder mein bester Freund um die Ecke kommt und sagt, es bist ja gar nicht du. Du erzählst ja Quatsch. So, dann fange ich vielleicht, sollte ich anfangen, das Ganze in Frage zu stellen. Aber wenn irgendwer einfach so random sagt, ohne, dass es in irgendeiner Form konstruktiv ist, sagt, ah, finde ich scheiße.
Wir kommen so oft an den Punkt, weil wir alle so sind. Ja, natürlich ist es dumm. Aber wir hatten das schon so oft, dass
wie fragil kann denn unser Selbstbild sein?
Aber es ist tatsächlich so. Das ist ein Prozess, den man einfach wahrscheinlich nie abschließt, weil solange man in der Öffentlichkeit steht, ist das so. Die Leute werden sich ihre Urteile über uns bilden und erlauben, dürfen sie auch.
Mhm, voll.
Und wir werden trotzdem immer mehr Wert dummerweise drauflegen, was die negativen Kommentare sind.
Das ist auch nicht nur in der Öffentlichkeit, so wird es ja jedem gehen. Mhm. Jedem. Wenn du kannst irgendwie, selbst auf der Arbeit, 10 Leute loben dich, einer sagt, finde ich kacke, dann wirst du immer das im Kopf haben und denken, warum? Warum hat er was gegen mich? Hat er was gegen meine Arbeit? Warum? Was passt ihm nicht? Passt ihm meine Nase nicht? Also ich glaube, da kann sich keiner frei von machen. Das ist ja auch das, was wir immer wieder adressieren.
Aber wir machen ja gerade fast denselben Fehler. Fehler in Anführungszeichen. Wir machen den gleichen Punkt, weil wir gerade auch, wir drei jetzt in den letzten 60 Sekunden sehr über das Negative sprechen.
Ja.
Ne? Also am Ende des Tages, das haben wir auch fast in jeder Folge, am Ende des Tages sitzen hier Menschen, wir haben es, glaube ich, in Turits Intro auch gehört, ne, und auch wie du darüber sprichst und wenn wir beide über Fußball sprechen oder das sind Dinge, die wir lieben, die wir gerne machen, ne, aber
voll, du bist, ich meine, am Ende, man merkt dir an, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut du dann für diese Musik lebst, aber deswegen ist es ja auch toll, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch der perfekte Nährboden für mentale Probleme, weil je mehr Leidenschaft und Engagement man irgendwo dabei ist, desto größer können natürlich auch dieser Perfektionismus, Selbstzweifel, Druck werden, also dieses so Tolle kann so schnell einfach ins Negative umschlagen, genau das, so wird es ja vielen Fußballerinnen und Fußballern auch gehen, wir lieben alle das, was wir machen. Aber können auch daran zerbrechen einfach.
Ja, du gehst ja auch hin, wenn du letzte Saison 15 Nüsse gemacht hast, dann willst du in der nächsten Saison mindestens 16 machen.
Das ist halt dann aber auch mal
obwohl 15 Nüsse schon krass sind, so, ja, ne? Das ist ja irgendwie das Ding.
Aber das ist ja auch das Schöne, dass die Leidenschaft, die kann uns auf der einen Seite, kann sie uns halt super antreiben, immer, immer besser werden zu wollen, aber sie kann halt auch irgendwie zu einer Art Falle für uns werden, ne?
Voll.
Wir öffnen hier den Blick auf ein größeres Spannungsfeld. Eines, das weit über den Fußball oder auch die Musikbranche hinausreicht. Wir sprechen über mentale Gesundheit, häufig in Gegensatzpaaren. Erfolg oder Überforderung. Leidenschaft oder Erschöpfung. Stärke oder Schwäche. Vielleicht liegt das Problem jedoch weniger in der Belastung selbst, als in unserer Erzählung darüber. Denn dieselben Eigenschaften, die Erfolg ermöglichen, Leidenschaft, Perfektionismus, Streben, bilden zugleich den Boden, auf dem Überforderung wachsen kann. Bei dieser Dynamik sehen wir wieder Parallelen zu den eben angesprochenen zwei Seiten des Perfektionismus, Strivings und Concerns. Gesunde Strivings fördern Motivation, Zielklarheit und Fokus. Übersteigerte Concerns hingegen kippen häufig in Selbstkritik, Kontrollzwang und Versagensängste. Der gleiche innere Antrieb, der also Spitzenleistung ermöglicht, kann zugleich das Risiko für mentale Erschöpfung erhöhen. Und auch die Selbstkritik hat eine doppelte Bedeutung. Psychologisch gesehen ist sie ein zentraler Motor für Entwicklung. Sie treibt an zur Reflexion, zum Lernen, zur Verbesserung. Doch sobald sie übermäßig stark wird und sich mit dem Selbstwert verschränkt, verwandelt sie sich in einen inneren Gegner. Es ist übrigens ganz natürlich und wie so häufig auch evolutionär bedingt, dass wir stärker auf negative Reize reagieren. Unser Gehirn neigt dazu, Negatives stärker zu gewichten als Positives. Das nennt man Negativitätsverzerrung. Früher hat uns das geholfen, Gefahren schnell zu erkennen und zu überleben. Heute wiederum kann dieselbe Tendenz dazu führen, dass wir kleine Fehler oder Rückschläge überbewerten und uns unnötig unter Druck setzen. Es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben. Das, was Menschen antreibt, kann sie gleichzeitig brechen. Vielleicht ist es genau diese Nähe von Stärke und Verletzlichkeit, die mentale Themen im Leistungssport noch so schwer greifbar macht. Hier nochmal ein kurzer Impuls zum Umgang mit diesem Thema. Studien zeigen nämlich, wer regelmäßig kleine Erfolge oder positive Erlebnisse aufschreibt, trainiert das Gehirn, diese Wahrnehmung, also diesen Negativitätsfehler, auszugleichen. Probiert es also gerne mal aus. Jeden Tag ganz bewusst 1 bis 3 positive Dinge wahrnehmen und einfach mal aufschreiben, was gut gelaufen ist. Und so trainieren wir unser Gehirn Schritt für Schritt, den Fokus mehr aufs Positive zu legen.
Den feinen, kleinen, aber feinen Unterschied zu erkennen, ich finde es brutal schwer.
Und ich glaube, man alleine schafft man das nicht. Und deswegen ist es super wichtig, nicht nur mit seinem Spiegelbild zu reflektieren. So, ich habe auch über 30 Jahre lang gedacht, oh, ich mache alles mit meinem Spiegelbild aus und habe überhaupt nicht gecheckt, dass ich in so einem Hamsterrad gefangen bin, wo ich mir eigentlich immer wieder dieselben Antworten gebe und keine dieser Antworten bringt mich in irgendeiner Art weiter, weil diese Antworten, die ich mir selber gegeben habe, immer nur dafür da waren, mein Gewissen zu beruhigen, mir selber nicht einzugestehen, dass ich mentale Probleme habe, dass ich irgendwas tun muss und mir selbst immer nur gesagt haben, ey, das ist schon gut so, du bist schon, das ist schon gut, dass du hier mit 120% durchpähst und überhaupt einfach immer weitermachst. Und immer weiter ist nicht immer die Lösung, deshalb finde ich super wichtig, jetzt mittlerweile kann ich das so, ich bin ja gar nicht in der Retrospektive dessen so, ich bin ja irgendwie immer mal wieder mittendrin und ja, so weiter. Ja. Es ist mir einfach super wichtig, dass ich bin nur in Supervision und habe da einfach jemanden, mit dem ich all zweiwöchentlich zumindest mal reflektieren kann, was ich so tue, was ich so mache und kriege da nochmal eine ganz andere Perspektive, die mir auch manchmal mal einen echten Spiegel vorhält und nicht den verwaschenen Spiegel, den ich mir selber vorhalte. Und der mir dann auch zu Entscheidungen, die ich business-wise treffe, Hilfestellung leistet und mir einfach auch hilft, mich weiter zu sortieren. So, ich renne jeden Tag rum und habe zum einen die Rolle als Moritz Helf, der Privatperson, zum anderen die Rolle des Motoris als Künstler und zum dritten die Rolle des Motoris, aber eben als Unternehmer. Mhm. Ich habe zwei Handys, switch irgendwie 100-mal die Rollen pro Tag. Und es ist super schwierig, arbeite teilweise mit Freunden zusammen in meinem Unternehmen und solche Sachen. Und dass da automatisch auch viel Chaos irgendwie dann in meiner Birne passiert, ist, glaube ich, selbsterklärend. Und da jemanden zu haben als Supervisor, der da mal so ein bisschen Ordnung in das Chaos bringt und mit dem zusammen ich Entscheidungen reflektieren kann, teilweise Gespräche, die ich mit Leuten führe, nochmal reflektieren kann und nochmal auf andere Dinge komme, das hilft mir total und lässt mich auch nochmal mit einer anderen Selbstsicherheit einfach rausgehen, weil ich weiß, ich bin viel, viel mehr dran, jetzt gerade fortwährend zu hinterfragen, was ich mache in meinem Alltag, was ich gut mache, was ich weniger gut mache, wo ich optimieren kann. Und ich glaube, das ist ein guter Weg jetzt für mich gerade aktuell. So.
Du hast jetzt gesagt, du machst das seit circa 2 Jahren. Gab es so einen ganz speziellen Auslöser oder einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt brauche ich da Hilfe oder war das eher ein schleichender Prozess?
Also wie gesagt, ne, es war so ein Fass, was irgendwie vollgelaufen ist und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, diesen Moment gab es nicht. Es war einfach so dieser Moment, dass auch mein Umfeld irgendwie gemerkt hat, okay, irgendwie, blöd gesagt, ich habe mein Lachen so ein bisschen verloren.
Mhm. Also wurde es auch aus dem Umfeld reflektiert?
Ja, voll. Mhm. Und das habe ich habe auf meinem Album noch eine Zeile in einem Song, der heißt Italien, wo es auch darum geht, dass wir vor 3-4 Jahren mit einer 5er-Jungstruppe auf einem Junggesellenabschied in Rom waren. Und fast forward jetzt 2-3 Jahre später von den 5 Jungs, ich glaube nur noch einer existent ist, der weder in Supervision noch in psychologischer Behandlung war. Heißt irgendwie, glaube ich, auch so ein Ding ein bisschen von unserer Generation. Und in dem Song sage ich, ey, ich will endlich wieder witzig sein. So. Mhm. Ich war früher schon, würde ich sagen, einer der witzigsten Leute, die ich kenne. So.
Ey, aber zu Recht, ich kenne dich jetzt noch nicht jahrelang. Wenn wir beide zusammen sind, wir haben immer Spaß miteinander. Also ich würde schon sagen, dass wir beide auch viel miteinander lachen können.
Ja, voll, auf jeden Fall. Aber es war dann so, es gab halt so einen Punkt, wo ich so gemerkt habe, ich habe nicht mal mehr die Muskulatur, um zu lachen im Gesicht. Das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert so nicht mehr weiter. Und ich wusste aber ja trotzdem immer noch nicht genau, woran es lag. Und sich da dann einzugestehen, dass ich Hilfe brauche, war ein wichtiger Schritt und versuche ich heutzutage auch auf jedem Konzert irgendwie immer weiterzugeben, weil man als Mann natürlich schon auch noch stigmatisiert wird in so einem Prozess oder in so einer Offenbarung, weil es immer noch so Neandertaler da draußen gibt, die der Meinung sind, du bist doch ein Mann, du, das ist doch schwach und so weiter und so fort. Wo ich sage, in meinem Leben waren es eines, würde ich schon sagen, eine der Top 3 stärksten Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, mir einzugestehen, alleine nicht weiterzukommen und dass ich mir Hilfe gesucht habe. Und das versuche ich weiterzugeben, gerade eben in so, sagen wir mal, in Jobs wie, Fußball ist ja genau so ein Ding. Da laufen ja auch immer noch Leute rum, die denken, das ist jetzt der übermaskuline Sport und wir sind alle stark und wir haben alle top durchtrainiert und wir kommen überall durch und
Mann, wir tun es einfach nach wie vor schwer, Gefühle dann zuzulassen und vor allem auch öffentlich zu zeigen. Aber ich finde gerade bei dir auch das, ich habe es auch im Vorfeld zu Turut gesagt, ich finde, solche Menschen wie dich, die dann auf einer Bühne sitzen und vor einer Vielzahl von Menschen performen, dann auch Lieder performen, wo einfach Herzblut drin steckt, wo du weißt, okay, jede Zeile ist diesem Mann gerade wichtig und der dann einen Punkt drauf gibt, ob die Leute das sehen, wenn er da sitzt auf seinem Stuhl und ihm einfach die Tränen kommen, während er da performt. Ich finde, das ist einfach nur gut. Das ist einfach nur gut. Und davon sollte es mehr geben.
Ich sag dir aber, wie es ist. Das ist in meinem Fall auch eine Entwicklung und auch ein Kampf gewesen, wieder auf eine Bühne gehen zu können und eben wieder ich sein zu können. Mhm. Und das zu fühlen, was ich da mache. Und in meiner Musik wieder was zu fühlen. So, ich habe einen Song auf dem Album, eigentlich mehrere, aber in dem Fall ein ganz besonderer Song, den hätte ich niemals auf meine vorhergehenden Alben gepackt, weil er mir viel zu persönlich, viel zu intim ist, viel zu nah an mir dran, und weil ich genau weiß, den zu performen, wird mir jahrelang schwerfallen. Mhm. Einfach weil er mich, wenn ich es nicht schaffe, ein paar Dinge auszublenden, sondern Bilder vor Augen habe, dann kann ich die Tränen nicht aufhalten. Aber genau das auch wieder zuzulassen für mich und auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ey, es natürlich ist wichtig, dass die Leute hier einen coolen Abend haben, aber es ist genauso wichtig, dass ich hier meinen Abend auch haben darf und alles rauslassen darf, was ich möchte. Und Musik wieder genau das ist, was es für mich am Anfang war, nämlich ein Ventil für Dinge, die ich vielleicht auch gar nicht mit anderen Menschen besprechen konnte, sondern in meiner Musik verarbeiten konnte. Und das ist so ein Privileg, auf einer Bühne zu stehen und sein Innerstes rauszulassen und dann noch Leute vor der Bühne zu haben, denen du ansiehst, die fühlen was dabei. Die fühlen teilweise was ganz anderes als oder haben ganz andere Stories als das, was ich irgendwie beim Schreiben des Songs gefühlt habe. Aber sie haben ihre eigenen Stories dabei und machen ihre eigenen Geschichten mit meinen Songs. Das ist ein crazy Privileg und das ist bei all dem Negativen, worüber wir vielleicht auch heute geredet haben, schon so mit das Schönste an meinem Job, was es gibt, einfach zu sehen, ey, das, was ich mir in meinem stillen Kämmerlein, in meinem dummen Kopf mal irgendwann überlegt habe, trifft Leute ins Herz, macht was mit Leuten, verändert vielleicht sogar was mit Leuten, so wie ich meine Ansage über mentale Gesundheit bei jedem Konzert mache, die mich trotzdem immer noch jedes Mal Überwindung kostet. Wenn ich da eine Person erreiche, die danach rausgeht und sagt, fuck, stimmt, ich hole mir jetzt Hilfe, dann ist das alles, was ich erreichen kann mit meiner Musik. Das ist unfassbar schön. Das ist aber crazy, was für eine Kraft das
hat. Ja, und das kannst du natürlich nicht, weiß ich selber, kannst du nicht 1:1 auf den Fußball projizieren. Auch für uns Spieler und Spielerinnen ist Fußball, der Sport, ein Ventil immer gewesen. Auf der einen Seite wollen wir, auch das haben wir schon ganz oft gesagt, wir wollen Typen, diese Typen im Sport. Wir wollen, dass nicht alle gleich sind. Wir wollen aber auch nicht, dass die Spieler und Spielerinnen zu viele Emotionen zeigen auf dem Platz. Warum nicht? Also warum wird das dann, wenn jemand dann einfach auch nach dem Spiel mal sagt, ey, ja, ich habe heute nicht so gut gespielt, weil mir ging es auch im Vorfeld einfach beschissen und das habe ich aber im Vorfeld auch so offen kommuniziert und trotzdem habe ich gedacht, ich kann für die Mannschaft da sein und kann mein Bestes geben. Ja, hab's aber nicht geschafft, bin auch nur ein Mensch. Das check ich. Aber stell dir mal vor, das würde einer sagen. Was wäre das Echo, was daraus entstehen würde?
Ich finde das
so
krass, Mann. Ey, weißt du, worüber wir reden? It's not that deep. Wir reden über fucking Fußball.
Ja, ja, aber was wäre das Echo, was aus so einem Interview entstehen würde? Der Mann oder die Frau, wahrscheinlich der Mann, hast du ja gerade angesprochen, würde in der Presse als zu weich für das Fußballgeschäft und hilft er so der Mannschaft. Und das wird ja nicht nur der Spieler hinterfragt, sondern sofort der Mensch. Und das Ganze wird aufgebauscht zu einer Riesengeschichte, statt es einfach als menschlich anzusehen.
Voll, ich check's überhaupt nicht. Also ich mache mich natürlich auch nicht frei davon, wenn der FC irgendwie ein Heimspiel verliert auf richtig kuriose und dumme Art und Weise, dass ich dann vielleicht auch mal pisst bin. Und mir so denke,
aber das dürfen Fans
Junge.
Ja, aber das dürfen Fans ja immer sein. Ja. Und das wollen wir ja auch, weil die Fans, wenn sie mit Leidenschaft dabei sind bei ihrer Mannschaft, wenn du als FC-Fan dastehst und sagst, was haben die für eine Kacke, kommt im Moment nicht vor, aber was haben die gerade wieder für eine Kacke zusammengespielt?
Ein hergeholtes Beispiel.
Ja, ja, aber dann bist du mit Leidenschaft dabei und das ist dein gutes Recht, dann deine Emotionen auch zu äußern. Aber ich kann mir vorstellen, als Fan, also ich bin ja auch Fußballfan und wenn dann sich ein Spieler hinstellt und sagt, ja, es gibt Gründe, warum ich heute nicht gut gespielt habe, das ist das, anstatt einfach immer nur diese 0815-Interviews zu hören und ja, wir haben als Mannschaft heute nicht, wir haben nicht gut gegen den Ball gearbeitet.
Wer bin ich, darüber zu urteilen? Weißt du, was ich meine?
Als Fan meinst du?
Ja, wer bin ich, darüber zu urteilen, dass, wenn du dich in ein Interview stellst und sagst, oh ey, nee, mir geht's irgendwie nicht. Wer bin ich, darüber zu urteilen, dir den Stempel aufzudrücken, dass das schwach ist?
Das sagst du aber, weil du noch die andere Sicht hast. Weil du auch quasi
aber
auf der anderen Seite...
Aber die hat doch jeder. Jeder geht doch mal, ganz blöd gesagt, jeder geht mal auf die Arbeit und denkt so, nee, das ist es heute einfach nicht.
Ja.
Das ist es heute nicht. Aber ich habe überhaupt nicht das gemacht, was ich heute machen wollte. Natürlich ist Fußball ein sehr, sehr emotionalisiertes Ding und so. Aber come on. Es ist Fußball.
Ja, ich würde mir, würd mir das so.
Jeder, der in der Kurve steht, jeder, der auf der Haupttribüne ist, jeder, der im VIP sich den Bauch vollschlägt, jeder geht nachher aus dem Stadion nach Hause und geht im besten Fall zu seiner Familie und geht am nächsten Morgen auf die Arbeit. That's it.
Ja.
That's it. Mein Leben wird kein Prozent schlechter. Ach, kein Prozent ist vielleicht blöd gesagt. Aber wenn der FC nächstes Jahr wieder absteigt, so. Natürlich ist das kacke, natürlich bin ich enttäuscht. Aber dann spielen wir zumindest wieder gegen mehr Traditionsvereine, als wir gerade in der Bundesliga tun. So, also, wie deep kann es sein? Weißt du, was ich meine? Es wird niemals so deep sein, dass ich dann sage, Junge, was für Schwachmaten.
Aber man muss aber verstehen, dass es für viele genau so deep ist. Also vielleicht nicht nachvollziehen.
Dieses Argument, ne? Je mehr Geld fließt, glaube ich, desto mehr haben die Leute das Gefühl, auch Ansprüche stellen zu können. Wenn sie sagen, und das ist ja das, worüber wir auch schon häufig gesprochen haben, die verdienen Millionen, die müssen hier auch liefern, müssen leisten. Ja. Wahrscheinlich bei dir das Gleiche, ich zahle hier für ein Ticket, dann will ich auch unterhalten werden. Also es ist ja, sind ja die gleichen Mechanismen im Grunde, die natürlich komplett falsch sind und völlig an der Realität vorbeigehen. Aber das ist ja häufig das Argument. Ne?
Ja. Welcher von den 28 Leuten für die Chelsea in den letzten 2 Jahren 50 Millionen plus bezahlt hat? Hat selber entschieden, dass Chelsea für die 50 Millionen plus bezahlt. So.
Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich check
diese Punkte. Ich check das. Mann, ich liebe Fußball auch. Ich gehe auch abgefuckt nach Hause, wenn der FC verliert. Gar keine Frage. Aber so dieses, ist das jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Aber wenn wir nochmal über mentale Gesundheit sprechen, reicht so eine Robert-Enke-Geschichte nicht? Reicht das nicht schon aus?
Ja, die Leute vergessen einfach leider sehr, sehr schnell. Das ist einfach
wie crazy so. Das ist, wie viele Leute im Fußball das betrifft. Ich hatte das auch, glaube ich, in einer Folge, dass ihr das mal so, dass ihr das so prozentual mal auf Fußballmannschaften übertragen habt, wie viele auch da mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben.
Aber wir müssen halt, und deswegen,
Kackgesellschaft leben wir, dass wir da darüber nicht reden darf.
Deswegen spreche ich das genau an, dass ich mir einfach das wünsche, weil bei Künstlern und Künstlerinnen, die auf einer Bühne stehen und Musik machen oder Comedy machen, wenn die dabei Emotionen zeigen, dann sagen wir, habe ich ja auch gerade gemacht, dann sagen wir, dass wir das gut finden.
Ja.
Ne?
Und stark, dass wir das stark
finden. Genau, dass wir das stark finden. Voll. Und auf der anderen Seite habe ich immer noch nach wie vor das Gefühl, und deswegen erwähne ich es, und ich hoffe, dass wir das irgendwann irgendwie hinkriegen, dass es sich ändert, dass eben die Fußballbühne auch da ankommt, dass wir einfach auch den Spielern und Spielerinnen frei die Möglichkeit geben, ihre Emotionen dann einfach offener zu zeigen und deutlicher darüber zu sprechen, ohne sie für das Zeigen dieser Emotionen dann in irgendeiner Weise auch noch verurteilen zu wollen.
Du sagst ja völlig richtig. Ich höre mir Interviews auch nicht mehr an. Das ist ja langweilig. Da kommt die Frage und die Antwort.
Kennst du
gar
ja
keine
schon.
Antwort auf die Frage.
Du kennst ja die Antwort schon.
Ja. So kurz nach dem Spiel ist es schwer, das jetzt zu analysieren. Bla, 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 bla. Wir werden in der Mannschaft zusammen gucken, was schiefgelaufen ist und irgendwelche Alibi-Sachen mit, Umschaltbewegung, dies, das, Ananas, irgendwas. Es ist völlig egal. Deshalb fand ich diese ganzen, die letzten 2 Jonas Hector-Jahre fand ich sehr, sehr, fand ich cool. Ja. Weil der sich auch einfach mal hingestellt hat und gesagt hat, was erwarten Sie jetzt von mir, dass ich Ihnen sage? Es ist Ihr Job, scheiß Fragen zu stellen, die machen Sie gut, bla bla bla. So, ey, raus damit.
Ich stelle mir gerade vor, dass du von der Bühne kommst und wirst dann so interviewt. Herr Motoris, Sie hatten dann im Einliegen so ein bisschen eine schiefe Note. Wie erklären Sie sich
das? Aber das ist genau das Geile, ne? Ich gehe von der, also ich sage immer, ein Motoris-Konzert ohne Texthänger ist kein Motoris-Konzert.
Ja.
So, die Leute erwarten von mir eben keine Perfektion.
Ja.
Die erwarten von mir Emotionen. Im Fußball ist genau andersrum. Im Fußball erwarten die Leute von dir Perfektion.
Ja.
Und am besten wie eine Maschine.
Genau, möglichst keine Emotion.
Ja. Wir haben so viele Parallelen heute gezogen, haben wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Unterschied zwischen beiden Branchen gefunden.
Ja, wobei, was kein Unterschied sein sollte, also vielleicht nochmal ganz kurz eine Verständnissache, musste mich vorher auch schlau lesen, vielleicht gibt es jetzt auch einige Leute, die schon gegoogelt haben, während sie es gehört haben, keine Ahnung. Du sprichst davon, du bist in Supervision, einfach nochmal kurz runtergebrochen, du arbeitest mit einem Menschen zusammen, mit dem du einfach die Dinge intim besprechen kannst auch.
Voll. Es ist ein Coach. Das ist jetzt nicht so ein Coach, wie vielleicht manche Leute denken.
Ja,
so,
vielleicht
komm in die Gruppe. Genau, Porsche Cayenne, Porsche Cayman S, 50.000 Euro, komm in die Gruppe. Ja. Ich werde dein Life-Coach. Darum geht's gar nicht. Ja. Es geht darum.
Du willst auch nicht mehr vor 4.000 Leute auf der Bühne stehen, dann komm in meine Gruppe.
Genau, quasi, ja. Nee, der kommt aus einer Unternehmensberatung ursprünglich. Und der,
spannend, aber.
Kriegt aber trotzdem auch so diese emotionale Ebene hin und da geht es für mich einfach genau um Reflexion. Ich erzähle ihm, was bei mir abgeht und der sorgt eigentlich nur durch Rückfragen dafür, dass ich selber nochmal auf andere Antworten komme.
Spannend.
Er nimmt andere Positionen ein. Er nimmt mal so, wenn ich, keine Ahnung, ich erzähle ihm von einem Gespräch, was ich mit meinem Management hatte, wo ich nachher das Gefühl hatte, es ist nicht gut gelaufen. Dann erzähle ich ihm nochmal das Gespräch, dann nimmt er vielleicht nochmal die andere Rolle ein und spiegelt mir ein paar Dinge, wie manche Dinge, die ich vielleicht in dem Gespräch gesagt habe, auch auf der anderen Seite ankommen und vielleicht den Gesprächsfaden in diese Richtung gelenkt haben oder hilft mir auch bei Entscheidungsfindung und ist einfach so jemand da, der mit mir gemeinsam mein unternehmerisches, prima tatsächlich unternehmerisches Schaffen reflektiert, weil ich auf jeden Fall merke, dass meine Rolle als Unternehmer ganz, ganz viel Einfluss hat auf meine Rolle als Künstler und auch auf meine Privatrolle, weil ich schon auch immer sage, dieses etwas vom Hobby zum Beruf machen, da steckt sehr, 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 sehr viel drin. Mhm. Weil Hobby macht dir immer Spaß. Hobby macht dir immer Spaß. Hobby ist druckbefreit. Hobby ist, du gehst dann sonntags auf den Fußballplatz kicken und lässt deinen ganzen Frust raus, den du die ganze Woche angestaut hast und dein Gegenüber macht es genauso und es ist einfach nur geil und danach trinkt ihr Bier zusammen und das Leben ist schön. Job ist, du machst das jeden Tag. Es ist egal, ob du einen schlechten Tag hast. Du machst das jeden Tag und hast auch definitiv schlechte Tage dabei. Und da steckt für mich immer sehr, sehr viel drin und dass es sich nicht immer wie nur mein Job anfühlt, sondern ich auch nochmal an die super, super schönen Dinge und vielleicht auch hier und da mal an den Ursprung als Hobby zurückerinnert werde. Auch dafür ist so ein Coaching dann da, mir manchmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Mich würde interessieren, jetzt hast du ja schon sehr viel durchgemacht in deiner Karriere. Du bist Künstler, du bist Unternehmer. Oder hast du irgendwie eine Botschaft an junge KünstlerInnen, UnternehmerInnen? Was würdest du mitgeben? Oder was würdest du vielleicht auch deinem jüngeren Ich sagen? Also vielleicht sehr klischeehafte Fragen, aber du hast ja doch sehr viel gelernt wahrscheinlich auch über dich und die Branche in den letzten Jahren.
Ich kann immer nur für mich sprechen. Für mich ist der steinigere Weg der Weg gewesen. Für mich wäre es wahrscheinlich ein leichtes gewesen, nach Songs wie Liebe deine Stadt einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt hier in Köln mein Ding und das wird schon laufen. Ich habe seitdem versucht, deutschlandweit irgendwie einzumachen und auf die Karte zu kommen. Heißt, ich bin immer am Weg des geringsten Widerstands vorbeigerannt und habe geguckt, wo steht die höchste Mauer, da will ich drüber springen. Wenn ich meinem jüngeren Ich was mit auf den Weg geben müsste, wäre es, glaube ich, einfach nur dieses, alle Leute, die du auf deinem Weg treffen wirst, kochen nur mit Wasser. Jeder, der dir was anderes erzählen will, ist ein Hochstapler. Mhm. Quatsch. Versuch einfach nur über deine Erfahrungen Dinge für dich zu bewerten. Sei nicht beratungsresistent. Lass dir was von Leuten erzählen, denen du vertraust. Und vertraue auch. Vertraue auf Menschen. Versuch nicht immer das Haar in der Suppe irgendwie zu suchen. Das habe ich zu oft gemacht. Ich war dann zu oft zu misstrauisch und habe Leute vergrault, die es eigentlich gut mit mir meinten, was daher rührt, dass ich einfach auch sehr viel Erfahrung mit Menschen gemacht habe, die eben nicht das Beste für mich wollten. Ich glaube, so muss jeder seine Erfahrungen sammeln. Das ist super schwer, glaube ich, pauschal was mitzugeben, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich selbst treu zu bleiben und im Zweifel auf sein Herz zu hören, denn damit kannst du nichts falsch machen, dann kannst du dir am Ende nichts vorwerfen. Gib dein Bestes und für irgendwas wird es gut sein.
Wie schon deine Mutter gesagt hat. Ne?
Safe, genau.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es, versuchen wir alle irgendwie so die Balance zu finden zwischen Verantwortung übernehmen, Fehler zulassen, Fehler eingestehen, Fehler machen, auch ganz wichtig, Fehler machen und dann daraus lernen wollen und sich selbst irgendwie Pausen gönnen können.
Das wäre cool,
ja.
Das ist nicht einfach, aber wir wollen es ja alle auch im hier gehobenen Alter noch Ziele setzen. Also ich spreche jetzt gerade für mich.
Ja, genau, wir sind...
Ihr seid beide noch jünger als ich. Ich bin wie immer der Älteste hier.
Ja, ey, danke dir. Das war richtig spannend, auch toll für uns mal nochmal die Seite. Also wir haben die Seite so weit gewechselt, wie glaube ich noch nie bisher.
Ich fand's geil.
Danke dir.
Wirklich.
Richtig
gute Folge. Ich würde fast sagen, war schön so.
Oh ja.
Schön so.
Kauft mein Album.
Apropos, deine Tour. Gibt's noch Tickets? Wo kann ich...
Ach so, ja, wir spielen eine Zusatztour zur Schönso-Tour. Wir waren jetzt im September auf Schönso-Tour in den großen Städten Deutschlands und sind im März tatsächlich nochmal in ein paar kleineren, aber nicht minder schönen Städten unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo wir überall sind. Von Kiel bis Braunschweig über Trier. Leider nicht in Bielefeld. Da waren wir letztes Jahr, glaube ich.
Braunschweig habe ich auch mal gewohnt. Also ist auch schön. Ja.
Braunschweig wird auch schön. Braunschweig ist sogar, läuft sehr, sehr
aber gut. Auch in Köln seid ihr auch nochmal, ne?
Nächstes Jahr jetzt erstmal auf dieser Zusatztour sind wir nicht in Köln. Wir sind wirklich nur in den etwas kleineren Städten von Erlangen über Erfurt, Kiel, Braunschweig.
Dann gehen wir halt in Köln. Also,
Fabi, der Mann ist so beschäftigt, der hat nicht mal Zeit, am 7.2. zu unserem Live-Podcast zu kommen, weil er da selber auf Tour ist.
Stimmt, ich muss auch spielen, ja.
Ja, ist nicht schlimm. Dann gehen wir halt in Köln meine Kneipe nochmal zusammen.
Ja.
Mit Turit. Die kann nämlich auch...
Das würde ich sehen, dass wir drei einen Termin finden. Da bin ich gespannt.
Turit kann wirklich oft nicht, aber ich...
Aber wenn?
trage dafür Sorge und wenn sie kann, dann
ja.
Machen wir einen. Das müssen wir aber unter der Woche machen. Am Wochenende ist mir der Jodellade mittlerweile zu voll.
Das stimmt. Ist ja. Szeneknall.
Jetzt habt ihr auch gerade so viel Werbung noch dafür gemacht. Werdet ihr immer voller
Laden. Nein, geht nicht. Die haben Tür, kannst du dir vorstellen, Türsteher in der Kneipe. Hallo?
Ja. Man muss sagen, kurzer Abschweif zum Schluss. Ecke Jodellade, Kölschbar ist wirklich mittlerweile da sehr viel los.
Das Bermuda-Dreieck. Da geht
ohne Türsteher geht da von der Kneipe gar nichts mehr
das
mittlerweile.
Das ist crazy, ja. Ganz verrückt.
Ja. Von daher nochmal zum Abschluss, liebe Grüße an euch. Chaoten.
Und ganz viel Spaß euch am 7.2. im Blockschuppen. Ja. Macht das Ding voll.
Vielen Dank.
Viel Spaß mit dem Gladbacher auf der Bühne.
Danke dir.
Danke, Mo.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Hamsterrad, Gedankenspiele und Druck. Viele von euch kennen diese Begriffe nur zu gut, denn immerhin leben wir ja in einer Leistungsgesellschaft. Höher, schneller, weiter und das am besten ohne Pause. Die Jagd nach mehr, der ewige Wunsch nach Fortschritt und Erfolg. Und genau deshalb treffen Mos Worte auch so sehr. Der Unterschied zu vielen, die rastlos im Hamsterrad laufen, Mo spürt an einem gewissen Punkt, dass etwas nicht stimmt. Er beginnt sich ehrlich zu hinterfragen und sucht sich schließlich Hilfe. Natürlich wissen wir, dass psychologische Unterstützung in unserem Land nicht immer sofort verfügbar ist. Doch im ersten Schritt geht es hier auch um etwas anderes, das viele von uns zu selten tun, nämlich Reflexion. Denn diese Folge dreht sich vor allen Dingen um das Erkennen und vor allem auch das Anerkennen von Problemen und Schieflagen. Genau hier beginnt oft der erste Schritt zur Veränderung. Mos Geschichte zeigt das eindrucksvoll, auch wenn es nach wie vor Phasen gibt, die nicht perfekt sind. Er beschreibt innere Kämpfe sogar auf der Bühne. Und genau hier passt der Vergleich zum Fußball erstaunlich gut, wie wir finden. Auch dort wissen wir selten, wie es einem Spieler oder einer Spielerin wirklich geht. Hätten wir von außen gedacht, dass Robert Enke mit Depressionen kämpfte? Er hatte doch scheinbar alles, Erfolg, Geld, Familie. Das Ende seiner Geschichte kennen wir und doch wird es viel zu oft verdrängt. Eine kurze Passage aus der Folge bleibt mir besonders im Gedächtnis. Es zeigt den vielleicht größten Unterschied zwischen Musiker und einem Fußballer. Ein Motoris-Konzert ohne Texthänger ist kein Motoris-Konzert. Die Leute erwarten von mir keine Perfektion, sie erwarten Emotion. Und im Fußball ist es doch irgendwie genau andersrum. Da erwarten die Leute Perfektion, am besten eine Maschine, die keine Emotion zeigt. Unter dem Strich sprechen wir in dieser Folge über mentale Gesundheit und über Momente, in denen, wie Mo so treffend sagt, das Fass einfach überläuft. Wichtig ist uns dabei, diese Themen betreffen unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft. Sie sind weder auf Stars, Prominente oder sonst wen beschränkt, sie betreffen uns alle. Auch Musikerinnen, Musiker oder Fußballprofis, trotz aller Privilegien. Ihr Lieben, zum Schluss, weil es Mo in dieser Folge schon so schön gesagt hat. Wenn ich eine Person bei meinem Konzert erreiche, die danach rausgeht und sagt, fuck, stimmt, ich hole mir jetzt Hilfe, dann ist das alles, was ich mit meiner Musik erreichen kann. Und das ist unfassbar schön. Dem möchten wir uns anschließen. Wenn du beim Hören gemerkt hast, das kenne ich auch von mir, dann nimm es nicht einfach hin. Wende dich an Profis, auch wenn wir wissen, dass es oft schwer ist, einen schnellen Therapieplatz zu finden. Eine Telefonnummer, um diesen so wichtigen Schritt zu gehen, findest du in den Shownotes. Mo Torres, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik, Herz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht.
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
wir
Zeit.
Jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in dir?